Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hier ist Detektor FM, der Tag. Der Ramadan steht in diesem Jahr für viele Muslime unter einem schlechten Stern. Zumindest für alle Menschen im Gazastreifen. Denn eigentlich sollten sich Muslime noch bis Ende Juli auf das Fasten konzentrieren. In Gaza gibt es jedoch gerade dringendere Angelegenheiten. Denn die israelische Militärintervention, die zwingt tausende Palästinenser, ihre Häuser zu verlassen. Kinder und ältere Menschen werden über heiße, staubige Straßen in den Süden getragen, zu vermeintlich sichereren Orten. Während die israelischen Bodentruppen Richtung Gaza marschieren, bleibt dort nicht viel Zeit und Raum für Alltag und Tradition. Wie die Situation für die Menschen vor Ort derzeit ist und ob und wie man ihnen derzeit überhaupt helfen kann, darüber sprechen wir mit Christopher Gannis vom UNRWA, dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge. Hello, Mr. Gannis.
Hello there.
Wie sieht denn der Alltag im Gazastreifen heute aus?
Civilian life in Gaza today is absolutely catastrophic. Let me give you some figures. 17,000 civilians, terrified women, children, the elderly, the sick, the dying, have come to UNRWA, my organization, for shelter, for food, for clothing, for medicine. They've been displaced by the fighting. They're absolutely terrified because of the threat of further bombardments. And let me give you some casualty and fatality figures. 168 people have been killed since the 7th of July. 133 of those are civilians. That's 80%, and 36 of those are children. That's 21%. In addition, the UN estimates that 25,000 children are deeply traumatized today in Gaza and need psychosocial support. So that, I hope, gives you a snapshot of civilian life. It is desperate, it's catastrophic, and it's getting worse.
Also er sagt, es ist eine absolute Katastrophe, wie es im Moment im Gazastreifen aussieht. 17.000 Zivilisten wollen Hilfe, brauchen Hilfe bei der UNO und sind zu ihm und seinen Kollegen gekommen, um Hilfe zu fragen. Sie brauchen Hilfe beim Übernachten, sie brauchen Essen, sie sind völlig, ja, ohne jede Alltagsgrundlage. 168 Tote hat es bisher gegeben und davon sind 80% Zivilisten. Das heißt, die sind am meisten betroffen von den aktuellen Situationen und sogar 21%, sagt er, sind Kinder. Zusammenfassend, im Gazastreifen ist es für die Zivilisten im Moment eine absolute Katastrophe. Welche Geschichten hören Sie und Ihre Kollegen eigentlich von denen, die flüchten, am häufigsten?
They are telling us that life is becoming quite intolerable. You must recall the context. Since mid-2007, Gaza has been under one of the most intensive blockades in the history of trade relations. And every couple of years, there is an upsurge of violence with rockets flying out of Gaza, of course, terrorizing millions of people in Israel, but also missiles flying in to Gaza, which, of course, is also terrifying people. So refugees are telling us that life cannot continue like this. There is an economic blockade which is wrecking the future economically of Gaza. And these are people who are being forced into aid dependency through man-made decisions, the blockade. So we have to move away from these policies. When this fighting is over, and we pray that it will be over soon, serious consideration has to be given to the political underlying causes of the problems which are going on, because that, I think, is the lesson. There is no military solution possible. There is only a political solution.
Also er sagt, das Leben ist mittlerweile fast unmöglich geworden im Gazastreifen. Man muss auch die Vorgeschichte bedenken. Die Blockade des Gazastreifens, das Leben vor Ort ist immer wieder erschwert worden. Viele sagen, das Leben kann so nicht weitergehen, wie es bisher läuft. Sie sind abhängig von Hilfe und dadurch, dass sie immer blockiert werden, gibt es diese Probleme. Natürlich, sagt er, ist es unbestritten, dass die Raketen aus dem Gazastreifen auch nach Israel fliegen. Andersrum gibt es aber natürlich auch Angriffe auf den Gazastreifen, auf die Menschen vor Ort. Wir haben die Zahlen vorhin schon gehört. Und aus seiner Sicht kann es keine militärische Lösung geben, sondern nur eine zivile Lösung, eine politische Lösung. Die israelische Armee, die hat ja tausende Menschen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen in einem Gebiet, in dem sehr bald noch heftigere Angriffe folgen sollen. Wie ist die Situation für die, die ihre Häuser verlassen? Und wie ist sie vielleicht auch für die, die bleiben?
Well, it's absolutely terrifying. I mean, there's evidence that most people are leaving. Large swathes of northern Gaza are described as being like a ghost town. So most people are leaving and they're absolutely terrified. And you can imagine, how do you think it feels? You're a refugee already, and after days of intense bombardment, you're forced to leave your home, your family home, with your wife, your children, your relatives, your parents, your brothers and sisters, and any bits of clothing and any food that you can take with you. It's an absolutely desperate situation, and people feel absolutely dreadful about it. They're losing everything. Once again, they're being dispossessed, and that is a completely unacceptable situation.
Also er sagt, sie verlassen natürlich tatsächlich mit dem Letzten, was sie haben, ihre Familien, ihre Häuser. Der Norden von Gaza ist schon sehr, sehr leer geworden. Das heißt, da gibt es Beweise, dass die Leute den Gazastreifen dort schon verlassen. Und man darf wohl nicht vergessen, dass es eben schon Flüchtlinge sind. Das heißt, sie sind ja schon dorthin geflüchtet und jetzt verlassen sie wiederum ihre notdürftigen Häuser und sind schon wieder unsicher, wie es weitergeht, sind mit ihren Familien unterwegs und in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Israels Armee, die argumentiert ja, die bombardierten Häuser, die seien von Hamas-Unterstützern, von denen Gewalt ausgehe. Außerdem warne man Zivilisten, die dort wohnen, vorher mit Flugblättern, Anrufen, SMS und leeren Raketen auf dem Dach. Trifft es wirklich nur die, die am Konflikt mit schuld sind?
In the fighting in Gaza in 2008-2009, hundreds of people at the height of the conflict, 50,000 people indeed, took refuge in UNRWA headquarters. And some of those took direct hits, and civilians who'd taken refuge, women and children, were killed. In one famous incident, the IDF struck the UNRWA, the main UNRWA headquarters in Gaza, with white phosphorus. And our main warehouse that supplies humanitarian aid to the whole Gaza Strip was burnt to the ground. The Israeli Defense Minister, Ehud Barak, later apologized, and Israel paid millions of dollars in compensation. But that, frankly, is not good enough. We have to have a situation where there is an absolute respect for civilian life, for the sanctity of civilian life, and for the absolute inviolability of UN compounds and UN installations.
Also er sagt, man muss eigentlich nur mal vor allen Dingen zurückschauen auf die Angriffe und die Attacken 2008, 2009. Da gab es damals 50.000 Flüchtlinge in den Lagern der UNO und das ist für ihn eigentlich schon Beweis genug, dass es eben nicht nur Hamas-Kämpfer sind, sondern dass es häufig vor allen Dingen Zivilisten sind, dass der Großteil Zivilisten sind und dass diese Konflikte eben nicht friedlich gelöst werden und dass auch sowas passiert, wie dass zum Beispiel ein Lagerhaus von der UNO abgebrannt ist, wo eben Essen gelagert wurde für die Flüchtlinge und dass dann im Nachhinein Israel dafür auch Millionen bezahlt hat, was aber aus seiner Sicht eben nicht reichen kann. Er fordert Respekt für die Zivilisten und Respekt tatsächlich auch für die internationalen Organisationen, die dort vor Ort arbeiten und die für die Flüchtlinge und für die Menschen im Gazastreifen da sind. Vor zwei Jahren, da gab es ja auch Berichte, wonach die Hamas derart hart und autoritär vorging, dass viele Hilfsorganisationen ihre Arbeit nicht machen konnten und die Region verließen. Wie ist denn die Situation für die Hilfsorganisationen und NGOs derzeit im Gazastreifen, also sowohl durch die Hamas als auch durch die Israelis?
You need to ask those aid agencies themselves. For us, we have several problems. First of all, there's the security of our beneficiaries. There is also the question of funding for UNRWA. We have very generous funders, particularly in the European Union, but nonetheless, our emergency work in Gaza is $22 million underfunded. So just to bring that into real terms, we have budgeted for 35,000 people coming to our installations for help, and so far 17,000 have come. In the war in 2008-2009, 50,000 came. So if those levels of people come, we're going to be without the funds in order to meet the needs of the people coming to us. So for UNRWA, we have very specific funding needs, but of course our beneficiaries are facing appalling security concerns right now.
Also er sagt, es gibt zwei große Probleme. Zum einen ist da tatsächlich das Thema Sicherheit, denn die Helfer, die dort jetzt im Moment aktiv sind, die dort in Gazastreifen arbeiten, die sind nicht sicher. Die Sicherheit können sie im Moment nicht wirklich gewährleisten. Es ist ein echtes Problem aus seiner Sicht. Und dann gibt es auch ein finanzielles, ein monetäres Problem. Er sagt, ja, die Europäer unterstützen die UNO da sehr, sehr gut, aber es fehlen 22 Millionen, um tatsächlich die tägliche Arbeit zu machen und die Arbeit auch so weiterzuführen, dass die ganzen Menschen, die gerade fliehen, diese 17.000 Menschen, die sie erwarten jetzt, dass die eben auch wirklich gut versorgt werden können. Das ist das, was er im Moment aus dem Gazastreifen berichten kann. Wie es den Menschen dort geht im Moment, wie ihr Leben aussieht und ob man ihnen überhaupt helfen kann, darüber haben wir mit Christopher Gunness gesprochen. Er arbeitet vor Ort für das Hilfswerk der Vereinten Nationen. Mr. Gunness, thank you very much.
Okay, bye-bye.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.